den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Steffen Röhrig für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Lovis Corinth, geboren 1858 im ostpreußischen Tappiau, lässt sich kunsthistorisch nur schwer fassen. Lange als Impressionist gehandelt, zeigt sich sein Spätwerk deutlich vom Expressionismus beeinflusst und macht es den Museumskuratorinnen und Kuratoren unserer Tage nicht leicht, ihn den Sammlungen des 19. Jahrhunderts oder aber der Moderne zuzuordnen. 1925 stand Corinth als Mitsechziger eigentlich noch im Zenit seines Schaffens. Gerade erst war er in Berlin, Zürich und Königsberg mit Einzelausstellungen gewürdigt worden und seine mehr als 60 Gemälde vom Walchensee, wo er ein Haus besaß, waren große Verkaufserfolge. Um einmal wieder die Gemälde seiner Vorbilder Rembrandt und Franz Hals zu studieren, reiste Corinth im Sommer 25 in die Niederlande, wo er am 17. Juli an einer Lungenentzündung verstarb. Das Hamburger Echo gedachte seiner am 20. Juli mit einem ausführlichen Nachruf, den uns Frank Riede präsentiert.
Lovis Corinth zum Gedächtnis. Erst vor dem Alterswerk des leider zu früh Verschiedenen erkennt man die seltene Ehrlichkeit und das geistige Wachstum dieses Mannes, der unter den deutschen Malern der letzten 50 Jahre als ein wahres Wunder betrachtet werden muss, denn er war der einzige seiner Generation, der, um mit Cézanne zu reden, seine Persönlichkeit zu entwickeln vermocht hat, aufgrund einer unerschöpflichen Naturkraft, weniger vielleicht durch waches Bewusstsein. Ist diese Entwicklung von den frühen Jugendwerken bis in die Spätzeit überaus organisch vollzogen worden, so gleicht die Kunst Corinths einem göttlichen Kern, der unter mancherlei Oberflächen verborgen lag, deren die Weisheit des Alters nicht mehr bedurfte, dass sie alles Eitle durchschaute. Wir haben also den Weltknaben Corinth, der bis ins hohe Mannesalter anzunehmen ist, vom befreiten, gelösten, reinen Künstler zu trennen. Zuerst waren beide da. Mit dem Verfall der Körpermächte wuchs das Reich des Geistes und hat zuletzt das Werk beherrscht, oder was dasselbe sagen will, das Tier wich dem Gott, der Phallus spielte keine Rolle mehr. Der Rausch wurde vergeistigt, aber ist doch Rausch geblieben, nur höherer Art. Jener erste Corinth hat das Publikum zustimmend oder ablehnend immer stark beschäftigt und dem Namen früh die Popularität gesichert. Er unterhielt seine Freunde und stellte sich als Genießer des Lebens mit ihnen auf die gleiche Stufe. Zwar malte er nicht nur rundliche Weibchen und liebestolle Silene, auch das Motiv der Kreuzigung kehrte immer wieder, gewöhnlich sehr blutrünstig und zu geschickt hingeworfen, um mehr zu sein als ein blöffendes Spiel mit dem großen Thema. Seine Susanna im Bade, Hamburger Kunsthalle, ist schließlich nicht viel mehr als eine karikierende Zusammenstellung alten dürren Fleisches und üppig geschwellter Brüste und Hinterteile. Da hängt ein Badebild, ein Modell, das Strümpfe anzieht. Die Schenkel quellen auf eine Weise aus den Stofffetzen hervor, die gewiss alles andere als sublimierte Erotik ausdrückt. Aber das alles kann mit nichts anderem verwechselt werden. Er ist immer ganz und gar Corinth, der aus heiterer Fleischeslust in christlichen und heidnischen Legenden unterhaltsame Geschichten verfertigt, die fast stets humorvoll, ironisch oder gar spöttisch, manchmal auch etwas dummdreist in unsere Jetztzeit hineinragen. Seine Lehrzeit hat er schlecht und recht wie jeder andere durchgemacht, bezeichnenderweise wählte er in Paris nicht einen der impressionistischen Meister als Vorbild, sondern ging zu dem süßlichen Bouguereau ins Atelier. Einzig Rubens hat in Antwerpen stark auf ihn gewirkt. Franz Hals seine Technik des flotten Pinselstrichs entscheidend gebildet. Französisches Virtuosentum, Münchner Stimmungszauber, verwegene Genredarstellungen und ranzige Historienbilder entquellen dem leichtfertigen Pinsel. Viel Schlechtes ist dabei, aber inmitten der gröbsten Unkultur gibt es Werke von erstaunlicher Kraft und Reife. Neben dem grässlichen Blau des Meyer-Porträts in der Hamburger Kunsthalle die herrliche Weite und Luftigkeit der Kölbrandlandschaft, die niemand so gut wiedergeben konnte. Aber selbst in den missratensten Bildern wie eben jenem Porträt gibt er einen Begriff der dargestellten Persönlichkeit, der viel mehr Vision ist als alles andere daneben. Wo andere die Natur wiedergeben, spürt man bei Korinth den Menschen, der mit der Natur spielt. Diese scheinbar so realistische Kunst ist im Grunde ideal gesinnt. Böcklin viel näher als Menzel oder Liebermann. Liebermann wirkt vielleicht disziplinierbar. Böcklin unmalerisch-literarischer. In Korinth spürt man die germanische Urkraft, die der Schweizer vortäuschte. Und das ist wohl das Ausschlaggebende, dass Korinth in unserer stark der feministisch-romanischen Anpassungsfähigkeit und Einfühlsamkeit angenäherten Kultur trotz seiner menschlichen Schwächen und offenbaren Geschmacklosigkeiten als feste Säule echt germanischer Kunstübung dasteht. Er ist in gewissem Sinne ein moderner Matthias Grünewald, der seine malerischen Mängel pfiffigerweise mit der zeichnerischen Geschicklichkeit des eiligen Pinsels und sogar rein akademischen Notbehelfen zudeckte, wenn er nicht mehr weiter wusste. Aber er hat uns immer etwas zu sagen, wofür die Mache an sich herzlich gleichgültig ist. Er ist nicht nur Formkünstler, sondern hat auch einen Inhalt. Als Firmenschild dieses Korinth wäre ein weiblicher Halbakt, der in der Kunstvereinsausstellung zu sehen war, zu nennen. Ein schwerer Körper mit üppigen Fettpolstern, eher als hässlich zu bezeichnen, mit kleinem, nichtssagenden Kopf, alles Licht auf die fabelhaft gemalten, von Fruchtbarkeit strotzenden Brüste gesammelt. Mit zunehmenden Jahren nimmt die Sinnlichkeit der Materie ab. Eine späte Kreuzigung wirkt wie ein Besinnen auf das eigene Ende. Eine mathematisch aufgebaute Komposition mit reinen Farben strebt bewusst von der Erde fort ins Metaphysische. Die Sinnlichkeit geht nun vom dargestellten Körper in die Farbe über. Der trunkene Bejaher des Lebens kommt zur inneren Einkehr und nun füllen sich die Leinwände mit Farben. Korinth wird zum reinen Musiker. Die zitternde Hand vermag den oft so geschmeidigen und bequemen braunen Umriss nicht mehr zu geben. Sie muss tupfen, streichen, wo sie sonst zeichnete. Wirkten jene Werke immer ein wenig wie kolorierte Zeichnungen, so werden nun nur noch farbige Flecken verteilt, deren gegenständliche Funktion nicht einmal immer klar wird. Das ist auch nicht nötig, denn der Maler gibt nicht mehr die geschaute Natur, er breitet seine inneren Gesichter vor uns aus. Das Kühlbrandbild ist ganz fest, klar im Gegenständlichen. Die Bilder vom Walchensee, vom Vierwaldstätter See, auch die Berliner Straßenarchitekturen sind schwimmendes Feuer eines malerischen Rausches. Nicht auf das wirkliche Gesicht dieser Natur kommt es an, wohl aber auf die einfache Melodie, die helles Wasser, grüne Laubmassen und fernes Gebirge zusammen erklingen lassen. Jedes dieser Bilder ist gewöhnlich Komposition um einen Mittelpunkt herum, die nach dem Rahmen zu abklingt. Der Pinsel geht leicht hin und her, verteilt rhythmische Akzente, wo solche Not tun, fasst Einzelheiten mit einer Großzügigkeit zusammen, die monumental genannt werden muss. Es ist so, dass der alte Meister vor seinem Tode das gelobte Land der Malerei doch noch entdecken durfte. Ebenso verhält es sich mit den Bildnissen. Entsetzte der Junge den Bürger, wenn er seine Saftgestalt neben ein Totengerippe stellte, wenn er sich mit erhobenem Weinglas an die volle Brust des Modells drängte, so spiegeln die späten Selbstbildnisse das innere Selbst des Schöpfers, der das Leben von sich getan hat und Freud und Schmerz, Verzicht des Alters in seinen Gesichtszügen ausdrückt. Früher bedurfte er der ritterlichen Rüstung, Hamburger Kunsthalle, um Kraft darstellen zu können. Heute genügen Bluse und Pinsel, denn auf die Seele des Menschen kommt es allein an, auf die deutsche Seele, die nur aus der Tragik zur Größe gelangt. Korinth ist der deutsche Künstler, der durch alles hindurchging und vor dem Ende die größte Einfachheit erreichte. Wem ist das heute noch beschieden?
Na na, Korinth. Das war's vom überraschend deutschtümelnden Hamburger Echo. Bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.